Ja, heute ist ein Sabbat der Aufbrüche, könnte man sagen. Dennis ist zu uns gekommen und startet in seinen Berufsalltag, in seinen Dienst als Pastor. Aber das ist ja nicht der einzige Aufbruch. Die Ferienzeit steht direkt vor uns. Manch einer von uns bricht vielleicht auch in den Urlaub auf. Manch einer vielleicht mehr in den Urlaub auf Balkonien. Aber wer weiß. Wir haben heute zwei Gemeindeglieder aufgenommen, Lilly und Tatjana, die aufgebrochen sind, hierher zu kommen. Schon ein bisschen länger, ein paar Tage seid ihr schon da. Aber es ist auch ein Aufbruch, ein Weg, den ihr gegangen seid. Wir wissen auch, dass einige unserer jungen Leute aufbrechen in diesen Tagen. Eugenia, die sich sehr auch bei uns im Gottesdienst hier in der letzten Zeit sehr engagiert hat, bricht auf nach Braunschweig. Wir werden sie sicherlich noch einmal gebührend verabschieden, aber so direkt in der Umzugszeit haben wir es jetzt nicht mehr so ganz hingekriegt, dass sie da sein kann. Und auch Jenny, danke. Jenny, sie bricht auf zum Studium, meines Wissens nach Leipzig. Aufbruch. Wenn wir dieses Wort in der Bibel finden, im Alten Testament, wenn dort beschrieben wird, dass jemand aufgebrochen ist, dann ist das Wort wörtlich zu nehmen, dass man einen Zeltpflock herauszieht. Klar, wir finden ja eine nomadische Kultur dort auch gerade vor. Und dann heißt Aufbrechen das, was wir ja auch manchmal sagen, die Zelte abbrechen, auf zu neuen Ufern gehen. Aufbruch bedeutet für uns vor allem auch Veränderung. Eine neue Stadt, eine neue Gemeinde, ein neuer Lebensabschnitt. Einer, der aufgebrochen ist, ich würde sogar fast sagen, der Vater des Aufbruchs, ist Abraham. Oder damals eigentlich noch Abram. Wenn man genau liest, dann kann man dieses H finden, das da oder fehlt. Im 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4, die möchte ich einmal mit euch gemeinsam lesen. 1. Mose 12, die ersten vier Verse. Ich lese nach der Hoffnung für alle Bibel. Und dort steht, der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer aber dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte, machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Gott spricht zu Abram. Das steht hier so lapidar da. Er spricht halt einfach. Der Herr sagte zu Abram, wie hat er das denn gemacht? Das steht ja gar nicht dabei. Das hätte ich doch jetzt mal wirklich gerne gewusst. Woher wusste denn bitteschön Abram, dass Gott mit ihm spricht? War das jetzt ein Traum oder eine Vision oder hat er nur eine Stimme gehört? Oder begegnete ihm Gott vielleicht sogar in Form eines anderen Menschen? Denn all diese Formen der Begegnung und der Kommunikation mit Gott erlebt ja Abraham auch noch später. Ne? Kapitel 17 und 18, da kommen im Kapitel 18 diese drei Männer zu ihm bei der Terebinte von Mamre und reden mit ihm und wir wissen, dass das Gott war, der mit ihm geredet hat. Wie hat Gott hier mit ihm gesprochen? Wie konnte Abram unterscheiden, dass es Gott war, der ihm gesagt hat, steh jetzt auf und verlass deine Heimatstadt. Zieh los und werd Prediger in Lüneburg oder geh in eine neue Stadt, geh zum Studium oder komm hierher nach Lüneburg. Woher wissen wir, dass das Gottes Stimme ist? Wie soll er das unterscheiden von vielleicht seiner eigenen Fantasie, seinen Wünschen, seiner Einbildung? Oder auch, woher sollte er wissen, dass es Gott, Yahweh war, von dem wir hier lesen, und nicht der Mondgott aus Ur, wo er übrigens aufgewachsen ist? Denn Abraham hatte keine Bibel. Die wurde erst hunderte und tausende Jahre später geschrieben. Worauf konnte sich Abraham verlassen? Sicherlich, er kam aus einer Stammlinie. Das ist ein Nachfahre des Seth und sicherlich wurde in dieser Nachfahrenschaft erzählt, tradiert, was mit Gott passiert ist, was Gott gesagt und getan hat. Und es ist auch auffallend, dass Abraham unterscheiden konnte zwischen dem Gott, der mit ihm hier redet, und den anderen Göttern. Denn Abraham baut an mehreren Stellen in Kanaan Altäre, aber er opfert nicht auf den ortsüblichen Altären, auf den der kanaanäischen Götter. Das klingt für uns ganz logisch. Aber wenn wir uns in die Situation von Abraham reinversetzen, ist das eigentlich außergewöhnlich in der damaligen Zeit. Hinzugehen, in der Vorstellung der Menschen war das ja so, dass die Götter bestimmte Regionen besetzt haben und einfach für einen anderen Gott hier einen Altar aufzubauen, ich sag mal, dazu gehört auch ein bisschen Überzeugung. Das kommt nicht von allein. Abraham hat später klarere, deutlichere, eindeutigere Begegnungen mit Gott. Ich hatte das mit der Begegnung an der Terebinte zu Mamre auch schon erwähnt. Aber zu diesem frühen Zeitpunkt musste sich Abraham auf die innere Stimme verlassen, auf die Stimme, die in seinem Herzen spricht und sagt, das, was du da gerade hörst, das ist dein Gott. Seine Intuition, würden wir sagen. Wie spricht nun Gott? Es ist nicht eine bestimmte Art und Weise, wie Gott mit uns in Kontakt tritt. Auch heute noch haben Menschen Visionen oder Auditionen, hören etwas. Auch zu uns spricht Gott durch seinen Heiligen Geist in unsere Gedanken. Durch unser Gewissen, wird uns im Neuen Testament auch berichtet. Aber Gott redet auch zu uns durch andere Menschen, durch Engel. Manch einer ist ein Engel, ohne es selbst zu wissen. Spricht im Auftrage Gottes. Und natürlich, und da ist unser großer Vorteil vor Abraham, er spricht zu uns durch die Bibel. Aber wie sollen wir ihn verstehen? Wie sollen wir das unterscheiden können? Einerseits eben durch die Bibel. Gottes Stimme wird immer im Einklang mit seinem Wort, mit seiner Botschaft in der Bibel sein, mit der Erfahrung, die wir dort wiederfinden können. Aber letzten Endes brauchen wir auch dieses Hören auf die innere Stimme, auf die Intuition, damit wir überhaupt wahrnehmen, dass Gott mit uns redet. Aber wenn wir uns vergleichen mit Abraham, befinden wir uns in einer ungleich komfortableren, sichereren und besseren Position. Denn wir haben das Wort Gottes, die Bibel, um identifizieren zu können, ob diese Stimme, die da mit uns spricht, egal ob durch einen anderen oder auf eine übernatürliche Art und Weise, tatsächlich von Gott kommt. Diese Stimme spricht zu Abraham in Vers 1 und sagt ganz kurz und knapp, geh fort aus deinem Land. Ich sagte schon, Abraham kam ursprünglich aus Ur in Chaldäa, das ist also der heutige Irak, da ist er aufgewachsen, Mesopotamien. Aber dieser Aufbruch, von dem wir hier gerade lesen, da bricht er aus Haran oder Charan aus. Charan liegt wahrscheinlich in der südlichen Türkei, türkisch-syrisches Grenzgebiet. Die Stadt San Urfa soll da in der Nähe sein. Ich war noch nie da, ich habe keine Ahnung. Aber das ist interessant. Eigentlich ist Abraham zweimal aufgebrochen. Einmal von Ur nach Haran, wahrscheinlich noch mit seiner Familie, mit seinem Vater, mit seinen Eltern. Und dann von Haran auf in dieses Land, ja, wo er gar nicht wusste, wo es hingeht. Entscheidend ist nicht, wo er tatsächlich jetzt gerufen worden ist und wo er jetzt so letzten Endes seine Koffer gepackt hat. Entscheidend ist, dass er geht. Und zwar mit äußerst spärlichen Informationen. Ich weiß nicht, ob ich mich so ohne weiteres auf die Socken machen würde, wenn die einzige Routing-Information ist, hier bleibst du nicht. Denn er wusste weder, wo er genau hingehen sollte. Er hat kein genaues Ziel. Er hatte auch keine klare Maßangabe. Erstmal in die Stadt und dann dorthin. Er wusste nur, geh in das Land, nach Kanaan. Aber wohin? Und was er da tun sollte, das wurde ihm nicht gesagt. Verlasse alles, was du hast. Deine Sicherheit, deine gewohnte Umgebung, deine Freunde. Dort, wo du dich gut eingerichtet hast. und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist beeindruckend. Das ist höchst beeindruckend. Gottes Führung hat mal jemand mit einem U-Bahn-Netz verglichen. U-Bahn fahren in Hamburg oder S-Bahn geht in Hamburg ähnlich. An manchen Stellen, vor allem in den Außenbezirken, da liegen die Gleise ja offen. Da kann man immer noch ganz gut orientieren, wo man ist. Aber der Großteil des Streckennetzes ist ja unter der Erde. Und wenn man in der U-Bahn sitzt, weiß man eigentlich nicht so genau, wo man gerade ist. Man hat halt eigentlich immer nur diese Bahnhöfe, wo man ab und zu mal ins Licht auftaucht und wo man sich dann orientieren kann, wo man auch eventuell den Zug wechseln kann. Aber sobald man wieder ins Dunkel des Tunnels fährt, kann man die Gleisführung, die Abzweigungen und Kreuzungen bestenfalls erahnen. Und ähnlich ist es mit der Führung Gottes. Wir haben nicht immer so ein klares Navi wie im Auto vor der Nase, das uns jederzeit sagt, da vorne geht es doch nur so halb rechts rum, dass wir immer so in perfekter Sicherheit an Informationen uns befinden. Gott gibt uns einen Weg vor und den müssen wir dann gehen und müssen vertrauen, dass dieser Weg auch zum Ziel führt. Und deswegen ist die Frage, Abraham ist aufgebrochen, brechen wir auch auf, wenn Gott uns ruft? Wärst du wie Abraham gegangen, wäre ich gegangen unter diesen Bedingungen? Und wir wissen ja, wir haben es ja noch viel besser als Abraham. Wir haben ja die Bibel, um überprüfen zu können, ob das, was dort gesagt wird, tatsächlich Gottes Willen entsprechen kann. Wenn wir also jetzt Gottes Ruf hören, gehen wir oder gehen wir nicht? Was könnte uns zurückhalten? Was hindert uns, aufzubrechen? Eigentlich auch dort sitzen wir mit Abraham in einem Boot. Er hatte genau das Gleiche wie wir. Er hatte Familie, er hatte Bindung, er hatte ein wahrscheinlich gesichertes Leben dort in Haran. Weiß nicht, womit er sein Geld verdient hat, aber nomadisch hat er dort nicht gelebt. Er hatte offensichtlich einen Beruf, eine finanzielle Sicherheit. So geht es uns doch auch. Und aufbrechen heißt, diese Dinge auch ein Stück hinter sich lassen. Im Neuen Testament gibt es jemanden, der begegnet Jesus, der reiche Jüngling. Und der ist für uns ein gutes Beispiel daran, zu schauen, was ist nötig und was kann uns hindern, aufzubrechen. In Markus 10 finden wir diesen Bericht. Ich lese nur ein paar Verse. Ich lese einmal Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um in das ewige Leben zu kommen? Welchen Weg soll ich gehen? Und in Vers 21 lese ich weiter, nachdem sie halt etwas geredet haben. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagt: Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Man könnte auch sagen, und dann brich auf. Geh los. Der Mann war über diese Forderung tief betroffen. Und traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Der Jüngling ist in einer ganz ähnlichen Situation wie wir. Der kannte Gott ganz gut. Zumindest das Wort Gottes kannte er gut. Er hatte die Gebote, sagte er, immer gehalten und Jesus widerspricht ihm nicht. Er kannte sich gut aus. Und Jesus sagt, da gibt es noch etwas, was dir fehlt. Und das ist nicht Wissen. Sondern es fehlt dir, dich nicht auf dich selbst zu verlassen und auf Gott sich zu verlassen. Eins fehlt dir, das Vertrauen. Abraham wird auch der Vater des Glaubens, der Glaubensvater genannt. Paulus zitiert häufig einen Satz, der von Abraham gesagt wird im Alten Testament, dass sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Das ist so ein ganz starkes Motiv, das Paulus geprägt hat und sicherlich auch uns prägt. Abraham war jemand, der wirklich sein Vertrauen allein auf Gott gesetzt hat und nicht auf die Dinge, die sonst sein Leben angenehm oder komfortabel gestaltet haben. Und aufgrund dieses Vertrauens war er bereit, aufzubrechen, sich auf den Weg zu begeben, auch ohne zu wissen, wo dieser Weg am Ende ihn hinführen wird. Wie sieht es mit unseren Aufbrüchen heute aus? Wohin ruft Gott dich heute? Dennis hat einen Ruf gehört. Ich weiß nicht, ob du damals dir vorstellen konntest, dass dich einmal dieser Weg nach Lüneburg führt. Aber du bist jetzt hier, weil du Ja gesagt hast zu diesem ersten Ruf, dass du aufgebrochen bist. Wohin ruft dich, jeder Einzelne von euch, Gott heute? Das kann ich dir nicht sagen. Wer gut zugehört hat, der wird das nachvollziehen können. Denn letzten Endes kommt es ja auf die Stimme Gottes an, die zu dir spricht. Was Gott dir sagt, wo er dich ruft. Der Gott, der damals Abraham gerufen hat, ist kein anderer als der, der auch heute zu uns immer noch spricht. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, die bereit waren, auf diese Stimme Gottes zu hören. Das beste und offensichtlichste Beispiel ist immer dort, wo ein Mensch sagt, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte mit Gott leben, ihm folgen. Und wir werden ja am 25. Juli wieder in unserer Gemeinde eine Taufe erleben und feiern. Nicht hier im Haus, sondern dann hoffentlich wirklich draußen am See werden drei Menschen sagen, ich folge diesem Ruf, den Gott an mich ausgesprochen hat. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Aber Gott ruft ja nicht immer nur zu den ganz, ganz großen, spektakulären Veränderungen. Manchmal geht es einfach auch um kleine Schritte, die wir gehen und tun sollen, wo er uns gerade mal jetzt gut gebrauchen kann. Das ist dann weniger spektakulär oder bekannt. Wir haben gerade eben das Zeugnis von Dennis gehört, wo er gesagt hat, das habe ich mit Gott erlebt und das möchte ich wieder erleben. Diesen Weg möchte ich folgen. Mir ging es ähnlich übrigens. Meine Berufung zum Predigen, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in der Predigt erzählt habe, ansonsten gibt es jetzt die zum zweiten Mal, ist auch schon natürlich sehr lange her. Ich war 19 und ich war bei einer Jugendevangelisation in Hamburg-Harburg damals. Eigentlich war diese Jugendevangelisation, wenn man das so rein nüchtern von außen betrachtet, ein totaler Reinfall. Also wir haben tolle Veranstaltungen gehabt und es ist so gut wie keiner gekommen. Also von den Leuten, die wir eingeladen haben, waren nur die Leute, die Teamer dabei. Aber wir sind jeden Tag raus auf die Straße gegangen und haben dort mit den Menschen über Gott geredet. Das Besondere war, dass ich in dieser Zeit eigentlich in einer ganz großen Krise war, Zweifelsphase war. Ich war mir nicht sicher, was ich mit Gott jetzt noch anfangen möchte und ob ich mich wirklich so intensiv mit ihm beschäftigen möchte. Das Leben hat auch andere Reize gehabt. Aber ich habe erlebt, wie Gott in dieser Zeit durch mich, voller Zweifel, mit Menschen gesprochen hat. Ich hatte den Eindruck, dass nicht mehr ich rede, sondern Gott redet durch mich. Und ich kann mir vorstellen, dass du Ähnliches erlebt hast. Und nach dieser Woche stand ich gewissermaßen da und dachte, was mache ich denn jetzt mit diesem Erlebnis? Ich habe erlebt, dass da was passiert ist. Ich kann doch jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher. Gott, was willst du jetzt von mir, was ich daraus machen soll? Und ich habe darum gebetet, dieser Gedanke, Prediger zu werden, kam relativ schnell. Aber ich sagte, nee. Also ich bin gut in Mathe und Physik und Chemie, ich werde Ingenieur. Aber dieser Gedanke, der war einmal ins Herz gepflanzt. Und ich bin daran geblieben. Ich habe natürlich darum gebetet. Ich habe dann zwei Gebetserfahrungen gemacht, die mich gewissermaßen daran bestärkt haben, wirklich dann Prediger zu werden. Das eine war eine Bewahrung bei einem schweren Verkehrsunfall. Mit 80 mit dem Cabrio gegen Baumkacheln ist keine lustige Sache und ich hatte nun Splitter im Finger. Und mein Freund, der gefahren ist, war auch nicht schwer verletzt. Und da dachte ich mir, Gott hat wohl noch was mit dir vor. Und das andere war, dass wir in der Jugend zusammen gebetet haben und ich habe darum gebetet, was soll ich jetzt machen? Soll ich nach Friedensau gehen, Prediger werden? Und mein Cousin, der mit mir in dieser Jugendgruppe war, hatte den Eindruck oder den Drang, mich zu segnen in diesem Moment. Und wie er das berichtet hat, mir gesagt hat, fiel es bei mir wie Schuppen von den Augen. Das war der Punkt. Es war einfach klar, das war die Antwort Gottes. Es mag sein, dass das für jemand anderes nicht klar war, aber für mich war es ganz eindeutig. Diese innere Stimme hat gesagt, da will ich dich haben. Und dann bin ich dem gefolgt. Wie gesagt, es muss nicht immer so spektakulär sein, dass man seinen Beruf, seine Berufsplanung oder seine Lebensplanung komplett über einen Haufen wirft. Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Und der Aufbruch kann auch, ich sag mal, stationär passieren, indem ich einfach mich vielleicht auf das einlasse, was Gott mit mir hier in dieser Gemeinde auch tun möchte oder mit dir. Vielleicht hast du sogar schon lange eine Ahnung davon, was Gott mit dir tun könnte. Aber es fehlt dir noch der Mut, das umzusetzen. Oder vielleicht ist es auch Angst, was passiert dann? Oder Bequemlichkeit, das ist eigentlich gerade recht bequem, so wie ich lebe mit dem, ich sag mal, etwas passiveren Christsein. Aber sind das nicht Ausreden? Es muss, wie gesagt, kein Aufbruch in eine neue Stadt oder ein neues Leben sein. Gott begabt zum Engagement, auch einfach hier vor Ort in dieser Gemeinde. Und da lade ich dich ein, wehre dich nicht, folge diesem Rufen, diesem Verben Gottes. Und es ist eigentlich nicht schwer, hier Gottes Stimme zu hören. Gott beruft bevorzugt durch Begabung. Das heißt, wenn du musizieren kannst, musizieren. Und wenn du gut zuhören kannst, hör zu. Und wenn du gut organisieren kannst und verwalten kannst, dann organisiere und verwalte. Und wenn du gut mit Kindern kannst, dann kümmere dich um die Kinder und so weiter. Es ist nicht schwer zu verstehen, was Gott mit dir möchte, wenn wir bereit sind hinzuhören. Wenn du weißt, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist und du hast dich noch nicht zu ihm bekannt, dann tu das in der Taufe. Triff eine Entscheidung, folge dem Ruf. Das Besondere ist, und das soll der letzte Gedanke sein, mit dem ich uns dann auch quasi wieder entlasse, Gott fordert gar nicht in erster Linie, sondern Gott schenkt. Was sagte er zu Abraham? Wenn wir die Verse 2 und 3 uns anschauen, dann steht dort, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein und durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Ist das nicht stark? Durch dich möchte Gott andere Menschen segnen. Das sagt der Abraham und das sagt er ja genauso auch uns. Alle Völker, sagt am Ende von Vers 3, werden durch dich gesegnet werden. Und wir sind doch der Beweis, dass das stimmt, dass diese Verheißung wahr geworden ist. Gott fordert nicht, er beschenkt. Er beschenkt dich mit seinem Geist, er beschenkt dich mit seinen Gaben. Wer dem Ruf Gottes folgt, gewinnt mehr, als er investiert. Und so endet eben auch der Bericht um den reichen Jüngling. Der wendet sich traurig ab und die Jünger sind erschüttert. Und Jesus sagt, es ist so schwer, wenn man an seinem Reichtum hängt, ins Himmelreich zu kommen. Und dann sagen die Jünger, wer kann denn eigentlich dir noch folgen? Und am Ende fragt Petrus, ihr wird es ihm wahrscheinlich gerade erst in dem Moment klar, dass er sagt, Moment mal, wir Jünger haben das ja gemacht. Wir haben ja unsere Familie und alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Und was wird jetzt aus uns damit? Und darauf antwortet Jesus in Vers 29 und 30. Das sollt ihr wissen, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist nur das Sahnehäubchen. Gott schenkt mehr, als er fordert. Wir werden jetzt gleich das Lied Stille vor dir singen. Und es ist die Einladung, auf die Stimme Gottes zu hören. Rede du, mein Vater, heute zu mir, das singen wir jetzt. Und wenn du hörst und spürst, dass Gott etwas mit dir vorhat, dann antworte ihm darauf. Sollst du etwas tun oder etwas anderes lassen? Sollst du aufbrechen oder dich engagieren? Wann ist der beste Moment, die Entscheidung zu treffen? Jetzt. Jetzt ist der richtige Moment, diese Entscheidung auch in die Tat umzusetzen. Und ich bin mir sicher, Gott wird dich daran segnen.